Ja, nochmal kurz zu mir, mich vorzustellen. Das ist ja interessant, so Kaffee, Wasser während des Ganzen, das ist ja tolle Idee. Finde ich gut. Ja, also das sind wir absolut im Thema drin, kann ich auch ein bisschen kurz erzählen. Martin Kurier, ich gehe dieses Jahr in die 50er-Ära ein, neuer Abschnitt. Bin Bremer, komme aus Bremen, allerdings so aus dem Bremer Osten, Hornnähe, so die Ecke. Und bin auch als Baptist getauft von Eckhard Schäfer, ist vielleicht einigen noch ein Begriff. War damals in der Kreuzgemeinde, mein Pastor hat mich auch getauft. Seine Tochter war auch bei uns in der Schulklasse drin. Und bin dann 84 so, also bin so ein bisschen durch die Bewegungen gewandert, bin in der Matthäusgemeinde damals zum Glauben gekommen, mit einer Familie zusammen. Und auf einmal waren wir da eben in der Baptistengemeinde, da wurde ja damals die Kreuzgemeinde umgebaut. Und dann zur Pfingstgemeinde, habe dort das theologische Seminar besucht und dann meine Frau kennengelernt, bin geheiratet, eine temperamentvolle Griechin hier in Deutschland, zur Welt gekommen, aufgewachsen und kam dann eben auch zu uns dort zur Bibelschule. Und dann sind wir so ein bisschen durch Deutschland durchgezogen, ging es nach Nürnberg, dann ging es nach Nordrhein-Westfalen und dann ins Saarland. Und dann nach exakt 20 Jahren wieder zurück nach Bremen. Und als ich, kurz bevor ich zum theologischen Seminar bin, haben die Leute gedacht, unser Pastor und andere gedacht, Mensch, der Dschung, der muss noch ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Und so habe ich dann ein Jahr im Sozialwerk zugebracht. Da war es damals noch ganz klein, da gab es nur Gramke. Das war jetzt genau 30 Jahre her, meine Güte. 86 bis 87. So ein Jahr Praktikum da gemacht, war eine wertvolle Zeit. Und ja, so hat es mich dann eben jetzt dann bald vor 10 Jahren wieder hier zurück nach Norddeutschland in die Heimat gebracht und ins Sozialwerk. Und da bin ich dann im Seelsorgeteam eingestiegen, bin dann in der Seelsorge als Pastor, mache aber auch noch mit so einem kleinen Stellenanteil in unserer Gemeinde, Ekklesia-Gemeinde, die ist dort in der Neustadt, da gibt es auch ein Zentrum des Sozialwerkes und dort bin ich auch tätig. Und ja, was mich so ganz besonders eben beschäftigt und immer schon beschäftigt hat, ist so der Gedanke, wie können wir Menschen wirklich für Jesus erreichen. Und so habe ich dann da auch die Verantwortung jetzt für so einen Gästegottesdienst. Deswegen musste ich so schmunzeln, weil wir hatten auch so ein bisschen Diskussion, weil in diesem Gästegottesdienst jeweils immer der erste Sonntag im Monat. Es ist einfach von der Manpower und anderem her nicht anders zu machen. Und wir machen das dann auch so, dass wir Tische im Saal stehen haben, räumen den Saal also leer, bauen richtig Tische auf, haben gleich so Kaffee und machen das dann, versuchen das alles so ein bisschen gemütlicher zu machen. Soll auch nur eine Stunde dann dauern. Alles sehr kurz, paar Vortragslieder, keinen so richtigen Lobpreisteil, Kurzpredigt, die Menschen sollen auch die Möglichkeit haben, noch Fragen zu stellen. Vielleicht hat man noch mal ein Anspiel, Theaterstück. So, und deswegen, und da war auch so die Frage, soll man das dann machen, gleich mit Kaffee und so. Aber wir merken, dass es dort Menschen gibt. Wir haben ja zum Beispiel dort eine Wohnanlage vom Sozialwerk. Und diese Besucher der Wohnanlage, so eine ganze Clique, die kommen also selten in den regulären Gottesdienst, aber sie kommen in diesen Gästegottesdienst. Und das finden sie dann toll, dann sitzen sie alle an einem Tisch, trinken Kaffee und es ist alles eben sehr viel niederschwelliger. Und wenn man ja so überlegt, ne, ihr habt jetzt so 21:45, wir sind bei uns zum Beispiel auch in der Gemeinde schon auf 22:30 gerutscht, im Saarland, wo ich mal Pastor war, einige Jahre, eine tolle Zeit, kurz also bevor ich hier wieder nach Bremen kam, da war es eben auch so, dass dann immer schon um 22:30 der Gottesdienst war, also seit längerem, seit Gründung durch einen Amerikaner. Und dann hatte ich mal so eine Gemeindebefragung gemacht. Was denkt ihr denn? Und dann waren wirklich auch, glaube ich, ganz wenige, waren so für 21:30. Und die Studenten und so weiter natürlich sogar für 11:00. Das ist eigentlich so der Trend, dass man eher denkt, auch Menschen, der Sonntagvormittag ausschlafen, dann am besten auch noch gemütlichen Kaffee trinken. Und wenn man das dann ja verbinden kann und dadurch Menschen auch in unseren Gottesdienst kommen, weil sie sagen, okay, dann brauche ich ja nicht auf die Tasse Kaffee verzichten. Und es geht auch nicht so lange und was weiß ich. Also da muss man eben rumexperimentieren. Und ich weiß ja, ihr habt euch auch mal sehr stark schon mit diesen ganzen Thematiken beschäftigt. Ne? Hier war ja auch mal für einige Zeit dieser Kreis, wie heißt es denn jetzt? Dankeschön. Emerging Church. Genau, da war ich auch einige Male hier, ne? Mit Ben Stangenberg und Tobias. Ja, das ist so das, was mich umtreibt. Eins, was mich auch noch geprägt hat, deswegen finde ich das auch mal so spannend, durch verschiedene Gemeinden und Gemeinderichtungen zu kommen. Und wir als Sozialwerk spiegeln das ja auch wieder, dass wir aus verschiedenen Konfessionen, christlichen Backgrounds zusammenkommen. Es war in Nürnberg schon damals, aber auch im Saarland, dass mich das schon immer sehr geprägt hat. Es ist letztlich völlig egal, aus welcher Gemeinde, aus welchem Stall wir da kommen, sondern dass wir sagen, Christus ist die Mitte und diese Mitte versammeln wir uns, arbeiten da zusammen, vernetzen uns. Das ist ganz wertvoll. Und das liegt ja so ein bisschen auch in meiner Biografie. Okay, ja, soweit dazu. Was geht, wenn nichts mehr geht? Das kam mir dann gleich so in den Sinn, als eingeladen wurde, darüber zu sprechen. So ein Thema, was ich natürlich selber schon einige Male durchlebt habe, was mich so auch betrifft. Und ich möchte euch da mal die Story, die Geschichte von Frank erzählen, der also auch in der Gemeinde war, sehr aktiv, hatte die Gemeinde kennengelernt, war zum Glauben gekommen, hatte Jesus angenommen, sich taufen lassen und dann eben sich in der Gemeinde engagiert, mitgemacht und ja, ein Dienst nach dem anderen kam dazu. Und schließlich kam es dazu, dass er eben auch die Verantwortung hatte über einen speziellen Bereich, also so einen richtig tollen, guten Lobpreisgottesdienst aufzubauen, andere aus anderen Gemeinden einzuladen, das Ganze zu organisieren. Er hatte mittlerweile auch schon Verantwortung im Leitungskreis und hat das mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Arbeit vorbereitet und sich da richtig reingegeben. Und es kam dann eben auch dazu, dass viele Leute zu dieser Veranstaltung kamen. Der Tag der Veranstaltung war da, konnte nichts mehr daran ändern. Es war alles vorbereitet, viel Arbeit, Monate von Arbeit mit dem Mitarbeiterteam, fast der ganzen Gemeinde lagen hinter ihm und seinem Team. Und dann hat er sich sehr gefreut, war gespannt wie ein Flitzebogen auf diese Veranstaltung und es war ein voller Erfolg. Also viele Leute kamen und hat gesagt, das wollen wir jetzt regelmäßig machen. Es war einfach richtig klasse. Und ihr könnt euch vorstellen, Frank war einfach dankbar, zum Gebet zum Himmel geschickt, sagte Gott, danke, dass du mir die Kraft gegeben hast, dieses Projekt zu stemmen, es aufzubauen. Danke, dass es so gut geklappt hat, mit dem Team hier ein Team aufzubauen in der Gemeinde. Und dass ich das so gut auch mit allem, mit Familie und mit meinem Job, mit meiner Arbeit in Einklang bringen konnte. Es war harte Arbeit, es war schwierig, es ging oft an die Grenzen meiner Kapazität. Aber es hat sich gelohnt, es war richtig gut. Jesus, du wurdest an diesem Abend groß gemacht und es war eine tolle Sache, Menschen aus unserer Gemeinde auch stärker da in Lobpreis, Anbetung hineinzuführen und sogar Leute aus anderen Gemeinden dazu zu gewinnen, dass man vielleicht sogar ein richtig großes, regelmäßiges, übergemeindliches Event daraus machen kann. Er hatte ja lange dieses Projekt auf dem Herzen gehabt, empfand, Jesus hatte ihm das aufs Herz gelegt, er hatte darauf zugearbeitet und es hatte einfach gut funktioniert. Er war einfach überglücklich, er war so froh über Gott und hat sich gefreut, dass Gott ihn da so gebrauchen konnte. Und dann nach einiger Zeit merkte er, dass diese Zeit der Vorbereitung, wo er sich da investiert hat, reingesteckt hatte, die Power, die Kraft, ja, die Energie, die er da reingesteckt hat, dass das alles so sein Tribut sollen sollte und er einfach merkte, er war irgendwie ziemlich ausgepowert, ohne Kraft und mit der Zeit bekam er auf der Arbeit in seinem Job große Probleme, Umstrukturierung und sein Chef führte ein ernstes Gespräch mit ihm, sagte, also so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten, wie sie ihr hier einen Job ausfüllen, läuft das ja dann doch nicht. Ja, letzte Zeit waren sie auch ein bisschen mehr abwesend, also steht zwar nicht in ihrem Vertrag, aber ich erwarte da schon mehr Engagement, Überstunden und dergleichen, also weiß ich nicht. Und das begann natürlich mehr und mehr an Frank zu nagen, sagte, meine Güte, bricht das hier jetzt alles ein in meinem Job, ja. Es gab in der Familie Spannung, seine Frau hätte ihn auch gern mehr zu Hause präsent gesehen, dass er sich auch mehr um die Kinder kümmert. Und in der Gemeinde, merkt ihr auch, kam da mehr und mehr Spannung hinein. Das Team, ein, zwei stiegen aus dem Team aus, die mit seiner Führung, Leitung des Teams nicht so ganz glücklich zufrieden waren. Er merkte, Hilfe, mir fehlen da jetzt wichtige Aufgaben, wichtige Leute, um wieder das nächste Event veranstalten zu können. Und er spürte und empfand, klar, er wurde von außen irgendwo angegriffen, der Teufel hatte etwas dagegen, ja, dass er so ein Lobpreisevent auf die Beine stellen würde, aber er merkte auch, wie innerlich in ihm, ja, und auch in seiner Beziehung zu Jesus so einiges einbrach. das Feuer, diese Begeisterung, diese Power, diese Kraft war nicht mehr da. Er merkte sogar körperlich, dass er einfach nicht mehr so die Kraft hatte. Und schließlich kam es zur kompletten Krise, dass er einfach seinem Pastor sagen musste, hör mal, ich kann dieses Event, dieses spezielle Projekt, ich kann es nicht mehr leiten, ich brauche mal eine Auszeit. Vielleicht reicht es, wenn ich mich einfach ein bisschen erhole, ich gebe es an meinen Stellvertreter. Irgendwann ist dieses ganze Projekt leider dann doch im Sande verlaufen, wurde nichts mehr draus. Das hat dann Frank am Ende noch mehr frustriert. Aber er merkte auch, in seinem Job wurden die Spannungen stärker, wurden größer, es tauchte immer mehr Druck auf, dass er sich schon fragen musste, Mensch, bevor ich hier den Tritt kriege und meinen Job verliere, sollte ich mir vielleicht einen anderen Job suchen. Und das stürzte ihn immer weiter in die Krise. Und er merkte, er hatte auch nicht mehr so diese intensive Verbindung zu Jesus. Er begann immer mehr innerlich, wenn er so in Gebetszeiten war, die sich seine Klampfe nahm und so eine Anbetungszeit, Lobpreiszeit für sich machen wollte zu Hause, merkte er mehr und mehr, dass die Verbindung zu Jesus, zu seinem Herrn, gestört war. Und dass er Gott auch irgendwie anzuklagen begann. Nicht so bewusst, nicht so klar, aber dass er immer mehr anzuklagen begann. Und er sagte, Gott, warum muss es so kommen? Ich habe mich so für dich eingebracht. Ich habe alles gegeben. Ich habe mich so ausgepowert für dich. Wer wartet? Jetzt geht es richtig vorwärts. Und wir können ja als Gemeinde wachsen. Wir können uns nach vorne bewegen. Ja? Und ich merke, dass ich in dem, wo du mir eine Berufung gegeben hast, wo du mich gebrauchst, Jesus, dass da alles einbricht. Warum? Warum? Hat Jesus nicht mehr verstanden und rutscht schließlich in eine richtig starke Krise hinein, weil er auch merkte, er war ausgebrannt, er war am Ende. Und ja, so war es mit Frank. Und dieser Frank ist einfach mal so ein Typ, den ich in den Raum stelle, er könnte vielleicht für einige von euch stehen. Ja? Und ich war manches Mal in einer Situation, in der Frank war, ich dachte, Jesus, was ist los? Ich habe alles gegeben, habe mich investiert und jetzt bricht hier alles über mich hinein oder scheint über mich einzubrechen. Und wisst ihr, das Schöne daran ist, das Gute daran ist, dass wenn wir, ich denke, jeder von uns hat das einmal durchlebt oder vielleicht steckst du gerade auch in solch einer Situation, in Phase oder eine ganze Gemeinde kann auch in solch einer Situation, einer Phase stecken, des völligen Zusammenbruchs, ja, dass man sagt, was geht überhaupt noch? Es geht doch gar nichts mehr. Ich bin ja völlig am Ende. Und ich bin hier in einer Krise. Ich bin hier nicht nur irgendwie in einer Krise in einem Bereich meines Lebens, sondern ich bin hier in einer regelrechten Lebenskrise drin. Ich bin hier in einer regelrechten Glaubenskrise. Und das Gute daran ist, dass wir in guter Gesellschaft sind mit den Typen in der Bibel. Oft sagen Leute im Alten Testament, es ist viel zu blutrünstig oder langweilig, wenn ich mich da durch die Geschlechtsregister kämpfen muss, weil der morgendliche Bibellese stand heute im Bibelleseplan, habe ich nichts verstanden, Hilfe. Viele können mit dem Alten Testament nicht viel anfangen. Aber das Alte Testament ist einfach genial darin, dass es ein Bilderbuch ist für uns zur Zeit des Neuen Testamentes, ja, für unser Glaubensleben. Uns werden ganz viele Typen, Männer und Frauen, vor Augen gestellt, die ganz erstaunliche Dinge mit Gott erlebt haben, aber die auch unwahrscheinliche Krisen durchlaufen sind. Und da möchte ich euch den Elia, auf diesen Elia zu sprechen kommen. Viele von euch oder einige von euch kennen auch die Situation, die Story um Elia, der ja regelrecht versagt hat. Eigentlich kennt man Elia als jemanden, der immer absolut mit Gott durchgegangen ist. Wenn ihr das einmal nachlesen wollt, 1. Könige Kapitel 17, 1. Könige 17 geht's los. Auf einmal taucht da dieser Elia auf und man liest von ihm ganz erstaunliche Dinge. Es war eine Zeit, in der die Leiter, wie so oft zu der Zeit damals, die Könige, die Gott als Leiter eingesetzt hatte, dem Volk Israel ein Vorbild darin zu sein, ja? Wie damals David, ein Vorbild in der Nachfolge an Gott zu sein, wie die Leiter eben anderen Göttern nachgelaufen sind und absolut alles den Bach runterging da. Und Gott sagte, ich möchte euch segnen, ich möchte euch beschützen, ich möchte euch versorgen, ich möchte für euch da sein, aber ich kann es nicht, weil ihr nicht an mich glaubt, weil ihr mir nicht folgt. Und deswegen geht in eurem Leben auch alles drunter und drüber, geht alles den Bach runter. Und in diese Zeit hinein sagt Gott, ich muss mich immer mehr zurückziehen und ich muss Gericht zulassen, damit ihr wieder zu mir umkehrt, damit ihr zurückkommt zu mir. In dieser Zeit sagte Gott, es wird mehrere Jahre nicht regnen, es wird kein Regen mehr kommen, es wird damit eine Hungersnot über euch kommen, große Not einbrechen, weil ihr mir einfach nicht folgt. Und dann heißt es, ruft diesen Elia heraus, er sagt, geh zu dem König, geh zu dem König Ahab und sag ihm das. Und Elia wusste, wenn er ihm das sagt, und wenn er also dieser Überträger ist, ja, dieser Gerichtsbotschaft, dann muss er sich erst einmal verstecken, er muss sich verbergen, weil der König wird ihn versuchen umzubringen, er wird ihn für alles verantwortlich machen. Und der Elia war dem König sowieso ein Dorn im Auge, weil Elia stand für Gottes Glauben, für Gebet, für wirklich ganze Sache mit Gott zu machen. Und Ahab wollte auch diesen Elia verfolgen und den Kopf kürzer machen, und Elia verbarg sich an einem Bach und Gott versorgt ihn übernatürlich. Er sagt, hier hast du einen Bach, hier hast du Wasser und Trinken, hier hast du alles. Und er ließ ihn dann sogar Fleisch bringen durch Vögel, also völlig übernatürlich versorgt. Elia lebte, Gott stellte sich zu ihm. Und irgendwann versiegte dieses Wasser da am Bach Krit, wo er sich aufhielt. Und er war, das liest man auch immer, er war ein wirklicher Beter, jemand, der Gott gesucht hat und gebetet hat, Gott, ich bete, dass unser Volk eine neue Erweckung erlebt, dass Israel sich ganz neu nach dir ausstreckt und ausrichtet und dir folgt und dir gehorsam ist, wieder ganz neu zu deinen Geboten, zu deinem Wort zurückkehrt. Und Gott führte Elia weg von diesem Bach, er führte ihn zu einer Witwe. Auch da hieß es, pass auf, das Öl im Krug und das Mehl wird nicht versiegen, hier geschieht ein Wunder, wenn du mich aufnimmst, mich versorgst, wirst du ein Wunder, ein Versorgungswunder erleben. Weil es brach ja eben durch die Dürre, war überall im Lande eine riesige Hungersnot ausgebrochen. Diese Frau erlebte ein Wunder mit diesem Mann Gottes, dass sie tatsächlich ohne Ende jetzt zu essen, zu trinken hatte, versorgt war. Und auf einmal verstarb der Sohn. Und die Frau sagte, ich sehe, dass du Mann Gottes bist, dass Gott besonders durch dich redet. Aber warum werde ich denn hier bestraft? Bist du gekommen, um mich zu bestrafen, wie wir Menschen so sind? Erstmal das Negative an. Und Elia sagt, wo ist dein Kind? Und er betet für dieses Kind wird gesund und es geschieht ein Heilungswunder. Also Elia erlebte ein Wunder nach dem anderen. Machte ganze Sache mit Gott, er stellte sich mit Haut und Haar, mit seinen Begabungen, mit seiner Berufung, die erkannte er und stellte sich Gott zur Verfügung. Und dann kam es schließlich zum Showdown, zum ganz großen Ereignis, dass er das ganze Volk Israel zusammenrief, sich also wie in die Öffentlichkeit begab und dem König Ahab ausrichten ließ, rufe die ganzen Baalspriester zusammen. Das war in diesem fürchterlichen Aberglauben von diesem Baalskult, dem ja Israel damals verfallen war, unter dem König Ahab und dieser Königin Isabel. Sie zogen also das Volk Israel vom lebendigen Gott weg hin zu diesem Irrglauben. Und es war ein schrecklicher, ein menschenverachtender Glaube. Es sind Sachen abgelaufen, kann man sich gar nicht vorstellen. Und er ruft, lässt also das Volk Israel zusammenrufen und er sagt, das kommt später, er sagt, lass uns, deine Baalspriester sollen ihren Gott anrufen und sie sollen erbitten, wir werden ein Opfer dort hinlegen, präsentieren und es soll übernatürlich durch Gott, durch den wahren Gott angezündet werden. Wir wollen sehen, wer der wirkliche Gott ist, Baal oder der Gott Israels. Und ihr Baalspriester ruft euren Baal an und ich rufe meinen Gott an. Und der Gott, der übernatürlich mit Feuer antworten wird, dass dieses Opfer, ja, dieses Tieropfer, das ja damals üblich war, einem Gott darzubringen, wer dieses Opfer in Brand steckt, der ist der wahre, lebendige Gott. Und die Baalspriester, die machen da alles Mögliche, umbeten und springen und fangen sogar an, sich anzuritzen und all solche komischen Sachen zu machen. Und es passiert nichts. Und dann kommt Elia und er sagt, pass auf Leute, er verübt da sogar noch die Baalspriester, sagt, wirklich wortwörtlich, wo ist denn euer Gott? Ist er da gerade auf Klo gegangen? Ist er austreten? Wo ist er denn? Und er sagt, okay, wir haben hier dieses Opfer, holt noch Wasser dazu, schüttet Wasser darüber, dass wir wirklich sehen, hier gibt's keine Tricks, ich habe hier kein Streichholz in der Tasche oder irgendwas, sondern Gott wird wirklich übernatürlich mit Feuer antworten. Und er spricht ein ganz einfaches Gebet. Er sagt, Gott, stell dich zu uns, zeig diesem Volk, dass du der einzig wahre Gott bist, dass es keine Götter neben dir gibt. Und was passiert? Gott lässt übernatürlich Feuer auf dieses Opfer fallen. Das Feuer wird entzündet. Das Volk sieht, Mensch, unser Gott von Abraham, von dem uns unsere Priester erzählt haben, von dem Elia erzählt hat, ist wirklich der einzig wahre Gott. Und es geschieht zum Teil einer Erweckung. Sie wenden sich ihrem Gott ganz neu zu. Elias muss enorm gewesen sein. Stellt euch mal vor, man wäre so in die Situation, in der Person von Elia, sowas zu erleben. Ja? Diese riesige Herausforderung, Wird Gott mit Feuer antworten? Wird Gott sich zu dieser Situation stellen? Und er betet, er spricht ein schlichtes Gebet und tatsächlich passiert es. Und wir merken auch, dass ein Wunder nach dem anderen sich aufgebaut hat. Dass Gott den Elia darauf vorbereitet hat. Dass Gott den Elia immer mehr in sein übernatürliches Wirken hineingenommen hat. Und Elia, der Gott gesucht hat, gebetet hat und erlebt hat, wie Gott sich dazu gestellt hat und wie Gott ihn gebrauchen konnte. Als Werkzeug, als wichtiges Werkzeug, das Volk Israel wieder zu Gott zu ziehen. Und wie geht es weiter? Bricht eine Erweckung aus? Fängt das Volk Israel an, Gott nachzufolgen, setzen diesen merkwürdigen König Ahab und seine Isabel da ab? Als Isabel von diesem Ganzen hört und erfährt, sagt sie, du hast auch noch diese Baalspriester hinrichten lassen und genauso werde ich dein Leben verfolgen, ich werde dich umbringen lassen. Meine Götter sollen mir dies oder das tun, das war so ein richtiger okkulter Schwur, den diese Frau da ausgestoßen hat, tue mir dies oder das, wenn ich dich nicht einen Kopf kürzen will. Und jetzt wird es interessant, wie reagiert dieser Elia? Man könnte ja meinen, hier ist die Stelle, man könnte meinen, Elia wird sagen, okay, was muss ich tun? Die Erweckung muss weitergehen. Gott will mich weiter gebrauchen. Also werde ich mich zurückziehen, ich werde beten, dass Gott weiter übernatürlich wirkt und er wird ein weiteres Wunder tun, um mich von diesem König zu befreien, dass er mich nicht hinrichten lassen wird, sondern dass die Erweckung, dieser Aufbruch, dass das Volk Israel sich neu für Gott entscheidet, dass das weitergehen wird. Aber nichts von dem passiert. Elia, ja, der übernatürlich erlebt hat, wie Gott ihn da am Bach versorgt hat und ihn jeden Tag durch Vögel Fleisch brachte, der wird wahrscheinlich noch mehr Wunder erlebt haben. Oder er spricht ein Gebet über ein totes Kind, dieses Kind erwacht wieder zum Leben. Und er spricht ein schlichtes Gebet und Feuer fällt vom Himmel. Ja? Wenn wir 1% von dem erleben würden, das wäre ja schon was, oder? Dieser Elia bekommt es mit der nackten Angst zu tun, er fürchtet um sein Leben und er läuft einfach los. Er läuft davon, bis er nicht mehr kann und ist völlig am Ende. Und dann heißt es schließlich in 1. Könige 19, das Kapitel, um das es auch geht, schreibt euch das einmal auf, wenn ihr sagt, das ist spannend, das will ich mal weiter lesen, mal richtig ansehen. Heißt in Verse 4 bis 5, je nach der moderneren Bibelübersetzung, allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte sich tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Was war mit Elia passiert? Was war los? Wie kommt so etwas? Wir hätten wahrscheinlich auch so reagiert. Sag, wie kann das sein? Gott, ich habe damit gerechnet, dass du weiter wirkst und weiter handelst. Aber Elia, der so viel mit Gott erlebt hatte, und ich kann mir das nur so erklären, dass er einfach auch in diesem Zustand hineinkam, was wir heute so als Burnout bezeichnen. Er hatte alles wirklich aus jeder Zelle für Gott gegeben, ausgepresst. Er hat übernatürlich Gottes Kraft erlebt, aber selbst hat er auch alles gegeben. Und er muss in dem Moment, wo er einfach körperlich ausgepowert war, wo er seelisch ausgepowert war, musste er einfach völlig an Gott verzweifelt sein. Und er hatte vergessen, wie Gott ihn bisher liebevoll, übernatürlich, wunderbar versorgt hat. Wie Gott ihn auch vor Ahab beschützt hatte, vor diesem König, als er ihm ja allein schon sagte, es wird 7 Jahre nicht regnen, es wird ein Gericht kommen. Gott überbringt ein Gericht an dich. Du bist falsch, ja, König. Es ist Zeit, dass du umkehrst, dich bekehrst und wieder zu Gott umkehrst. Er hatte doch erlebt, dass Gott ihn beschützt hatte und jetzt läuft er um sein Leben. Und ich glaube, wir alle kennen solche Situationen. Ich kenne es gut von mir, dass man merkt, man ist am Nullpunkt angekommen. Da ist nichts mehr an Glaube, an Power. Man vergisst auch all das, was man bisher mit Gott erlebt hat. Und man bricht einfach ein. Man spürt es körperlich, man spürt es seelisch, man merkt es an den Beziehungen um einen herum, ob in der Gemeinde, in anderen Bereichen der Beziehung, in der Familie, überall bricht alles ein. Weil da ist nichts mehr da. An das, was man an Verständnis, an Geduld, an Kraft, an innerer Kraft, an Liebe oder so geben kann. Man ist völlig am Nullpunkt angelangt. Musste Gott jetzt nicht einfach wahnsinnig enttäuscht von ihm sein? In diesem Zustand, wo er am Ende war und einfach nur sagte, Gott, ich will nicht mehr, ich gebe auf, es ist Zeit, es reicht. Ich war so oft schon an dem Punkt oder nahe dran, aufzugeben. Und dann habe ich erlebt, wie du mir geholfen hast. Aber jetzt reicht es. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Kennt ihr sowas? Und andere erzählen davon, du, pass mal auf. Gott holt dich da raus. Gott hilft dir. Gott trägt dich durch. Das erreicht dich alles nicht mehr. Weil du innerlich und in deinem Glaubensleben absolut am Nullpunkt bist. Und an diesem Punkt, an dieser Stelle, wie reagiert Gott da? Wie hätten wir als Menschen reagiert? Als Menschen hätten wir gesagt, meine Güte, ich hatte so fest mit dir gerechnet. Du hast bis jetzt so gut mitgemacht. Du hast alles getan, was ich dir aufgetragen habe. Und jetzt, am entscheidenden Moment, hätte Gott sagen können, ne? Wo hier jetzt hätte eine Erweckung ausbrechen können, das Volk Israel sich ganz neu Gott zuwenden können. Da gibst du auf, da haust du ab, da kneifst du auf einmal. Und wir als Menschen oft, wir sind enttäuscht. Und wir ziehen uns doch auch zurück, oder? Das hätte ich nicht von dir gedacht. Dass du mich hier so im Stich lässt oder ein Chef, ein Vorgesetzter. Ey, ich brauch dich jetzt, du kannst ja nicht schlapp machen. Wie reagiert Gott? Und es ist erstaunlich, wie Elia Gott in dieser Phase, in der Zeit seines größten Versagens, als er glaubensmäßig am Nullpunkt ist, als er für Gott kein Wunder wirkt, als wenn dann nichts mehr ist an Glauben, dass er da seine intensivste und größte Erfahrung mit Gott macht. Das ist das Interessante in dieser Krisensituation um Elia herum. Und das habe ich einmal erkannt und selbst so erlebt und gedacht, das hat mich einfach mehr Gott erleben lassen, erfahren lassen und näher an Gott gebracht, als viele andere Situationen, wo ich Gott erlebt habe. Als Elia da so liegt und hat wirklich aufgegeben, er wollte sterben, er war am Ende, da ging nichts mehr. Und dann wird er wachgerüttelt und da steht ein Engel vor ihm und er sagt, er fordert ihn auf, Elia, steh auf und iss. Und als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. Und er sagte, steh auf, Elia, iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Wie reagiert Gott? Als Elia da am so einem Nullpunkt ist, da gibt Gott ihm das größte Wunder und er sendet ihm einen Engel. Und Gott zeigt ihm, Elia, ich habe dich absolut lieb. Ich habe dich überhaupt nicht aufgegeben. Ich bin nach wie vor bei dir. Und jetzt, wo du hier aufgegeben hast, wo du alles hinschmeißen willst, da gebe ich dir das größte Wunder, was viel größer ist, als das Feuer vom Himmel fällt oder jemand von den Toten aufersteht, du Heilungswunder erlebst, Versorgungswunder erlebst, übernatürliches Wirken ist, dass ich dir einen Engel bringe, dir zeige, ich bin bei dir. Er gibt ihm zu essen, er gibt ihm zu trinken, er sagt, komm Junge, penn noch eine Runde, schlaf mal richtig aus, dann rüttelt er ihn nochmal wach, sagt, iss noch mehr, du brauchst noch Nahrung. Und was macht er? Er sagt, steh auf und geh einfach weiter. Das ist so, wie Gott immer wieder und immer wieder reagiert, oder? Denken wir an Petrus. Petrus, der jämmerlich versagt, der Jesus so enttäuscht hat, der ihn verleugnet hat. Was macht Jesus? Er geht gar nicht drauf ein. Zumindest lesen wir nichts davon in der Bibel. Er sagt einfach, Petrus, stehst du zu mir? Alles klar. Junge, mach einfach weiter. Du hast den Job. Ich habe dir eine Aufgabe gegeben. Du bist mein Freund. Zwischen uns ist alles klar. Geh einfach weiter. Es ist so stark, oder? Wie Gott mit uns umgeht. Gerade in unserem Leben. Aber wir Menschen denken eben menschlich. Wir denken, wir würden doch dann uns zurückziehen. Kannst vergessen. Hol ich mir einen anderen. Ich bin so enttäuscht. Aber so ist Gott nicht. Das ist eine starke Erfahrung. Und ich hatte selber auch in diesem Punkt eine ganz besondere Erfahrung. Es war auch in der Zeit, als junger Mensch, Jugendlicher, junger Erwachsener, in der Zeit, wo ich auch gerade zum theologischen Seminar wollte und wusste, Gott hat er besonders das mit mir vor. Und es war eine Person aus unserer Gemeinde, die mich da absolut in Frage gestellt hat, mein Haus niedergemacht hat Und sonst hätte ich gesagt, okay, erstmal schlucken und verarbeiten. Und es war ein Mensch, der mir auch sehr nahe stand und dessen Meinung mir sehr wichtig war. Okay, komm Junge, verarbeite das irgendwie. Du brauchst jetzt die Zeit, um dich davon zu erholen. Geh weiter. Aber es war irgendwie so wie bei Elia. Es hatte genau einen Schwarzen getroffen. Es hat mich total umgehauen. Ich merke es sogar körperlich, wie ich geistig in eine Depression hineinrutscht. Nachdem ich einige Tage mich lange genug selbst bemitleidet hatte und bedauert hatte, habe ich gesagt, komm Junge, was du jetzt brauchst, ist einfach, schnapp dir deine Klampfe, deine Gitarre und such Gott ganz neu. Du bist doch fürchterlich enttäuscht von Gott und du verstehst Gott nicht, wie es dazu kommen konnte, dass du auch gerade in so eine auch innere Krise hineingerutscht bist und so ein Tief drin bist, aber such jetzt Gott. Und dann nehme ich meine Gitarre, wie ich so gewohnt war, und versuchst du durch Lobpreis, Anbetung in die Gegenwart Gottes hineinzukommen, Gott zu erleben, mich danach auszustrecken, dass Gott mich neu berührt und dass er mir zeigt, wie es jetzt weitergehen soll. Und das kennt ihr vielleicht. Man singt dir das erste Lied, das zweite Lied und es passiert nichts. So ätzend, das ist so ein Krampf. Und ich singe das dritte Lied, das vierte Lied. Und in der Zeit merke ich auf einmal, der Geist Gottes fängt an zu wirken. Und ich nenne das immer so dieses Fahrstuhlerlebnis. Man kommt also so aus seinem Tief, seinem gedanklichen Tief raus. Und auf einmal merke ich so, Gottes Gegenwart ist da. Es war so eine besondere Atmosphäre. Und ich spürte, Gott will irgendwie reden. Und dann, schoss, erlebt man ja selten. Man stand wirklich dann so im Buchstaben von dem inneren Auge eine Bibelstelle, 1. Könige 19, Vers 7. Das ist genau diese Stelle, wo der Engel den Elia ein zweites Mal anrührt und sagte, steh auf, iss und geh weiter. Und es war gar nicht jetzt vom Verstand her das, was da stand, was mich so ansprach. Ich wusste nur noch, das ist ja exakt deine Situation. Und mit dem Mal, das schoss in einem Bruchteil einer Sekunde durch mein Hirn, durch meinen Kopf. Da war auch diese Depression, die Magenschmerzen, diese Bedrückung, auch diese Bedrückung, die mich von Gott trennte, ja, gedanklich. Und diese schwarze Wolke da in meinen Gedanken, das war alles weg, wie weggeblasen. Ich war umso mehr gestärkt in meinem Glauben, in der Beziehung zu Jesus, zu Gott, dass er so besonders gewirkt hat, dass er mir zeigte, Junge, auch wenn du Fehler gemacht hast, aber ich habe dich angenommen, ich vergebe dir und ich mache einfach mit dir weiter. Das war ein starkes Erlebnis und so ist das hier eine ganz entscheidende Bibelstelle, glaube ich, für viele von uns, die in solchen Situationen stehen. Ich glaube, jeder von uns kommt auch früher oder später an diesen Punkt. Ja? Auch in unserer Situation innerhalb der Gemeinde, wo wir uns reingeben für Jesus, wo wir uns engagieren und merken, auf einmal bricht alles über uns zusammen. Oder eine ganze Gemeinde kann auch an solch einen Punkt kommen, aber Jesus ist da und er will sich uns zeigen, er will sich offenbaren und er will uns stärken. Und es ist einfach dann auch ganz fantastisch zu sehen, wie Gott da wirkt. Ja? Wenn wir am Ende sind und denken, wir haben Gott so enttäuscht, da ist er uns am allernächsten und sagt, weißt du, es geht mir doch nicht um deine Dienste. Es geht mir doch nicht darum, dass du etwas für mich tust. Es geht doch gar nicht darum, dass du immer voll hundertprozentig da im Saft stehst mit Glauben und mit Power und im Heiligen Geist und mit dem, wo du dich für mich reingeben willst, sagt Jesus, sondern entscheidend ist, dass du an mir dran bist. Du bist mir als Person wichtig. Und da zeigt sich uns Jesus. Also die Situation der Krise ist wirklich diese Chance, haben wir oft schon gehört, Krise als Chance, ist diese Chance, Jesus ganz neu zu begreifen, zu verstehen, zu begegnen. Und geben wir Jesus diese Gelegenheit. Es kann ein Wendepunkt sein, unser Glaubensleben, unsere Gemeindesituation, unser ganzen Lebenssituation. Es kann dazu führen, dass wir uns ganz neu orientieren, ja? Auch sogar beruflich, so einen Lebensweg. Aber geben wir Jesus, geben wir Gott die Chance, da auch weiter an uns zu arbeiten, weiterzumachen. Das Erstaunliche an Elia ist, dass Gott ihn eben da versorgt. Er sagt, du brauchst jetzt eine Auszeit, vielleicht auch mal dran, eine Auszeit zu nehmen. Und was du brauchst, sind keine Vorwürfe oder irgendwas, sondern zu essen, zu trinken, dich zu stärken, meine Zuneigung, meine Liebe, mein Zuspruch, dass du mir wertvoll bist und dass ich zu dir stehe. Und danach, als Elia wieder aufgepäppelt war, als er sich wieder erholt hat, als er dieses tiefgreifende Erlebnis der Liebe, der Fürsorge Gottes zu sich gemacht hat, da sagt Gott, pass auf, und jetzt stehst du auf und du machst einfach weiter. Und ich gebe dir den Auftrag, gebe dir den Auftrag, gebe dir den Auftrag, gebe dir den Auftrag. Wisst ihr, was das Interessante ist? Elia musste diese Jobs gar nicht selbst erfüllen, nur teilweise. Gott hat Elia Menschen einsetzen lassen, die dann sein Werk weitergeführt haben, die ihn unterstützt haben, die ihn gestärkt haben. Gott zeigt immer, ist doch alles ganz cool, es ist alles im Plan. Es läuft alles einfach weiter, aber geh du mit mir weiter. Zweifel nicht an mir, sondern geh einfach weiter. Und das ist was Gott dir und mir auch zusprechen möchte. Ja? Und ich möchte einfach noch beten mit uns, aber ja, darum bitten, dass wenn du vielleicht auch in so einer Situation bist gerade und sagst, ja, das, was du mir heute geschrieben hast, kommt mir bekannt vor, ich bräuchte eigentlich mal eine Aussage, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, und ich bin da in einer Lebenskrise, einer Glaubenskrise drin sogar, und ich brauche da ganz neue Gottesbegegnung, dann möchte ich gerade dafür beten. Jesus Christus, danke, dass du hier bist. Es ist nicht eine Sache des Gefühls ist, wie wir uns fühlen, wie wir drauf sind, sondern eine Tatsache, ein Zustand, ein Fakt, dass du, Jesus, da bist. Und du möchtest uns nahe sein. Du möchtest uns berühren. Du möchtest uns neu ermutigen. Und du möchtest uns vielleicht auch schon lange etwas sagen. Wir sind im Moment gar nicht in der Lage, richtig zu hören. Unsere inneren geistlichen Hörorgane anzuschalten, Herr, weil wir so blockiert sind, weil wir so am Ende sind. Bitte dich, dass du mit Ermutigung hier hineinkommst, dass du jeden Einzelnen segnest und gerade solche unter uns, die in einer ähnlichen Situation sind wie Elia. Bitte dich, dass du diesen Personen begegnest in deiner Liebe, in deiner Fürsorge. Ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist diese Personen an Situationen erinnerst, wo du ganz dramatisch gehandelt und gewirkt hast in ihrem Leben. Wo sie einfach dich als Person, deine Freundschaft, dich als Herrn so intensiv erlebt haben. Bring sie wieder an diese Punkte zurück, führ sie da zurück und komme damit Ermutigung und innere Heilung hinein. Danke, Jesus, dass du uns aufrichtest, dass du uns hilfst, weiterzugehen, diese Krise zu durchleben, erfolgreich zu durchleben, zu überwinden. Und dass es auch ein Wendepunkt für einige von uns sein wird, wo wir in neue Bereiche hineingehen, wo wir über uns hinauswachsen können. Ich bitte aber auch für die gesamte Gemeinde hier, du weißt auch, dass die Gemeinde an einem neuen, entscheidenden Abschnitt, an einem Punkt ist. Leite sie durch deinen guten Heiligen Geist, auch in der Wahl, in den ganzen Entscheidungen. Stärke die Leiterschaft. Zeige der Gemeinde auch, wie sie einfach die Menschen um sich herum hier in diesem Stadtteil erreichen kann. Die Berufung, die Begabung, die Dienste, die du dieser Gemeinde anvertraut hast, als der Hirte dieser Gemeinde, Jesus. Lass sie die Gemeinde schauen, lass sie sie sehen, zu einer Vision, für die sie neu brennen kann. Führe und leite sie da weiter. Herr, wir vertrauen uns dir an. Wir wollen dich ernst nehmen und dein Wort ernst nehmen. Wir wollen dich als den übernatürlichen Herrn ernst nehmen. Und wir erwarten dein Wirken und dein Handeln und dein Reden. Hab herzlich Dank dafür. Amen. Ja, vielleicht ist jemand in dieser Situation und sagt, ja, ich fühle mich eigentlich genauso wie Elia. Mach dir mal Gedanken, vielleicht ist es dran, auch sogar eine Auszeit zu nehmen, sich auszuschlafen, sich neu zu stärken, Jesus neu zu begegnen. Aber versuche auch herauszufinden, wie Jesus deine Situation einschätzt. Sei offen für seine Ermutigung, eine Begegnung mit ihm, aber auch vielleicht auch eine Umorientierung dahin, zu anderen Diensten, anderen Aufgaben. Oft ist das ja so ein Wendepunkt, ja? So eine Krise, wo Gott etwas Neues in unserem Leben arbeitet. Ja, Gott segne euch darin, war schön bei euch zu sein, den Gottesdienst zu erleben. Habt ihr so herrlich viel Sonne. Wir sind so in einem Saal ohne Fenster. Sehr schön. Gott segne euch.